Jesus,
danke für deine Gegenwart, danke für dein Blut, dass du uns erkauft hast, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass dein Blut uns frei macht und dass alle bösen Mächte Angst vor deinem Blut haben. Und ich bitte um den Schutz deines Blutes für diese Versammlung jetzt, für unseren Verstand, dass wir keine Gedanken annehmen, die dein Wort hindern, in Jesu Namen. Und keine Macht, die gesandt ist, hier zu stören oder Gedanken einzugeben oder unseren Verstand zu verwirren oder uns sonst wie durcheinander bringen, darf hier Erfolg haben, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich binde jede Kontrolle, jede Manipulation, alle Gedanken, die nicht von dir sind, sind jetzt gebunden in Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke für dein Wort. Amen. Ich möchte heute ein bisschen über Gedanken reden. Und zwar über eine bestimmte Art von Gedanken. Zunächst, vor ungefähr 4-5 Jahren hat Gott mir das sehr stark daran erinnert, dass ich doch gefälligst alle Gedanken, die nicht mit dem Wort Gottes und mit Christus übereinstimmen, gefangen zu nehmen habe. So steht das in 2. Korinther 10, Vers 5. In dem Gedanken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christi, das schreibt Paulus. In den Versen 3 und 4 schreibt er, dass unser Kampf nicht mit Fleisch und Blut ist, und dass unser Kampf sich hauptsächlich bei uns oben im Kopf abspielt. Und deshalb nehmen wir auch Gedanken gefangen. Und er schreibt, dass da in unserem Kopf Festungen sind, dass da Vernunftschlüsse sind, ja, Dinge, die uns sehr logisch scheinen, die aber falsch sind. Logik ist schön und gut, aber alle Logik nützt, alles logische Denken nützt uns nichts, wenn es auf den falschen Informationen beruht. Wenn die Ausgangsinformation, von der wir unser logisches Denken ausstatten, wenn die von vornherein falsch ist, dann ist egal, wie gut wir das weiterdenken, es wird falsch sein. Ja, so, wir können uns nicht unbedingt darauf verlassen. Der Teufel kann das ganz oft nehmen, ganz oft erscheinen uns Dinge logisch, ne? Zum Beispiel, ich habe 3 Millionen Mal diesen Satz gehört, ja, wenn ich ein Christ bin, dann wohnt auch der Heilige Geist in mir, wie können dann die Dämonen da auch sein? Das geht ja nicht. Das erscheint auch logisch, ja. Das geht sehr wohl. Die Bibel hat eine ganze Menge Verse, wo zeigt, dass das geht, ja. Und wenn ich denke, wenn meine Information, mit der ich diese logischen Gedanken starte, ist, der Heilige Geist füllt mich seit der Geburt komplett aus, jede Zelle, Geist, Seele, Leib, alles Mögliche, ja, dann geht das auch nicht. Natürlich, ja. Aber wenn ich dann wenn ich dann lese, wo der Heilige Geist in mir wohnt und was mit den anderen Bereichen ist, meines sichtbaren und unsichtbaren Menschen, dann merke ich, okay, es geht ja wohl doch. Ja, aber das ist nur ein Beispiel für so eine Logik, die wir oft haben, wo wir dann denken, das ist doch alles logisch, kann ja nicht sein, muss ja so und so sein. Nein, wenn die Grundlage, von der aus wir anfangen zu überlegen, falsch ist, dann ist egal, wie gut wir logisch weiterdenken. Das Ergebnis wird auch verkehrt sein. Und ja, wir können mit diesen, ich lese mal diese Verse, wir können die doch, vielleicht sind die nicht jedem so bekannt oder so geläufig, das solltet ihr auswendig können. Ja. Gleich nach meiner Wiedergeburt, also sehr kurz danach, vielleicht 1-2 Jahre, hat Gott Leute zu mir geschickt und ich hatte damals keine Ahnung, noch weniger als, ich habe jetzt auch keine Ahnung, aber ich hatte noch weniger als keine Ahnung. Und was der Heilige Geist immer wieder gesagt hat, oder es kamen immer Leute zu mir, die hatten ein Problem und der Heilige Geist hat mir gesagt, sprich zu den Gedanken. Ich war damals ein frommer Mennonit, der keine an Dämonen austreiben nicht einmal gedacht hat, nicht im Entferntesten auch nur. Aber Gott hat zu mir gesagt, sprich zu den Gedanken. Und ich habe den Leuten gesagt, sie sollen, wenn die Gedanken kommen und sie belästigen, oder wenn die Gedanken sie dazu bringen, Sünde zu tun, dann sollen sie zu den Gedanken sprechen. Und das hatte immer funktioniert. Ich habe selber nicht geglaubt, aber ich habe es anderen gesagt und es hat immer funktioniert, dieser Ratschlag, den ich den anderen gegeben habe. Und irgendwann habe ich das dann auch selber gemacht und das hat wirklich funktioniert. Aber ich habe es nicht so richtig ernst genommen und ich habe auch nicht gewusst, was ich da wirklich mache. Ja, Gedanken sind ja nicht einfach Gedanken. Gedanken kommen immer nur von Personen. Ja, und dieses Pult wird nie einen Gedanke haben. Ja. Und wenn ich einen Gedanken habe, dann muss der von einer Person kommen. Entweder von mir oder von dem Heiligen Geist oder von irgendeinem anderen Geist. Aber der wird nicht einfach so entstehen. Und früher im Mittelalter war das den Leuten sehr klar. So jemandem wie Martin Luther war das sehr klar, dass wenn er versucht wird, dann wusste er oder dann hat er gedacht, hier ist irgendwo der Teufel oder ein böser Geist im Raum, der gerade mich versucht. Ja, das war den Leuten sehr, wir haben später dann gelernt, über sowas zu lachen. Ja, heute denken wir, die Versuchung kommt von irgendwoher, so. Aber das war gar nicht so unrealistisch, was die Leute gedacht haben. Ja. Im Jakobusbrief steht, dass wir von Gott uns nicht versucht. So, und die Wahrscheinlichkeit, wenn uns jemand versucht, zum Beispiel wenn wir Gedanken kriegen, Gedanken des Hasses oder Gedanken der Rache, dann ist da irgendwo ein Geist in unserer Nähe, wie auch immer, der uns diese Gedanken eingibt und möchte, dass wir sie annehmen. Ja. So, das habe ich jetzt im Laufe der Jahre gelernt. Vielleicht schaffe ich euch das alles von der Bibel her zu zeigen. Mal gucken. Wir fangen mit einem Vers an. Hiob 20, Vers 2. Ach so, ich wollte ja die Geschichte erzählen. Und ich habe das dann vergessen mit den Gedanken. Und vor fünf Jahren, da fing Gott an, mir so richtig das wichtig zu machen. Und da habe ich mich wirklich auf diesen Kampf eingelassen. Alle Gedanken, von denen ich sicher weiß, dass sie nicht mit Gott übereinstimmen, nicht zu denken. Ich hatte in der Zwischenzeit gelernt, dass ich einen eigenen Willen habe, dass ich mich entscheiden kann, was ich denke. Ich weiß mittlerweile auch, dass ich nicht zwei Gedanken gleichzeitig denken kann. Mein Gehirn funktioniert so nicht und eures auch nicht. Wir können ganz viele Gedanken schnell hintereinander denken, aber wir können nicht wirklich zwei Gedanken gleichzeitig denken. Ja, unser Gehirn kann das nicht wirklich verarbeiten, gleichzeitig immer, aber sehr schnell nacheinander. So, wenn ich mich in einem Moment ganz bewusst entscheide, über Jesus nachzudenken oder mir Jesus vorzustellen oder ihn zu preisen, in dem Moment, wo ich das tue, kann ich nicht gleichzeitig auch was Schlechtes denken. Das geht nicht. So, das ist eigentlich ziemlich gut. So, und das habe ich dann gelernt und ich habe mich auf diesen Kampf eingelassen und am Anfang war das ziemlich ekelhaft, weil ich habe dann gemerkt, ich denke bestimmt 100.000 Gedanken am Tag, die überhaupt nicht mit Gott übereinstimmen. So, ne? Ich hatte alle möglichen Tagträumereien, wo ich immer der Held war oder andere alberne, peinliche Sachen, so, die wir alle haben, aber keiner zugibt. Und ich wusste ganz genau, das findet Jesus nicht gut. Ne? Oder Gedanken, wo man sich freut, dass der andere, der einem ständig auf die Nerven geht, endlich eine drauf bekommt oder so. Also so ein Zeug, ja. Und naja, ich war am Anfang froh, wenn ich es geschafft habe, fünf Mal mich wirklich am Tag so über Jesus nachzudenken. Das war ziemlich ernüchternd am Anfang. Aber jetzt, einige Jahre später, fällt mir das wesentlich einfacher und die Früchte, die daraus entstanden, die ich jetzt habe in meinem Leben, sind ziemlich gut. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich das mit so einer Überzeugung von hier vorne predigen kann. Ja. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viel Furcht und Sorge verloren, habe ich einfach nicht mehr vor vielen Dingen, weil ich es gelernt habe, solche Gedanken nicht mehr anzunehmen und zu denken. Jesus hat mich von all meinen Allergien geheilt, ohne dass mir irgendjemand die Hände aufgelegt hat oder ich dafür gebetet habe. Ich habe sie nicht mehr. Und alle in meiner Familie haben Allergien. Ich habe keine einzige mehr. Ja. Und ich wusste nicht so ganz, warum die auf einmal alle weg sind. naja, ich habe viel Befreiung erlebt und so, ich dachte, das hat wohl irgendwie was damit zu tun. Aber Jesus hat mir gezeigt, das hat hauptsächlich mit deinen Gedanken der Angst und der Sorge und der Furcht zu tun, weil du die nicht mehr denkst, hast du auch diese Allergie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr selber ausprobieren. Ja? Ich weiß nur, dass es am Anfang nicht leicht war und dass es nicht von heute auf morgen so einfach ging. Das hätten wir gerne, ne? Dass es so von heute auf morgen geht. Okay, Hiob 20, Vers 2. Da kommt einer der Freunde von Hiob und er hört sich das alles an, was die Leute ihm da so sagen. Da antwortet Zophar, der Naamathiter, und sprach: Darum veranlassen mich meine erregten Gedanken zu einer Antwort. Und deswegen drängt es mich zu reden. So, der hat sich all das angehört, was die Leute Hiob sagten. Und er hat sich dann Hiobs Rechtfertigung angehört. Und diese Rechtfertigung, die Hiob gesagt hat, die hat etwas ausgelöst bei ihm. Und zwar erregte Gedanken. Er war so unruhig, er sagt hier, ich kann nicht mehr stillhalten, ich muss jetzt was sagen. Diese Gedanken, die mir da oben durch den Kopf geistern, die lassen mir keine Ruhe. Ich muss dir jetzt was erzählen, mein lieber Freund Hiob. Und später erfahren wir, das, was er ihm erzählt hat, war totaler Blödsinn. In Gottes Augen. Ganz am Ende vom Buch steht das erst. Ja? Aber in diesem Moment dachte dieser Herr Zophar, dass er absolut das Recht hat und die Pflicht, heilige Pflicht hatte, Hiob jetzt zu ermahnen und Hiob etwas zu sagen. Und was hat ihn dazu gebracht? Das waren diese erregten Gedanken, die ihm durch den Kopf geisterten. So, das ist ziemlich deutlich. Ich denke, jeder war schon mal in so einer Situation von uns, ich hunderte Male. Ja. Wir hören uns was an und dann denken wir, so ein Quatsch, das reicht jetzt. Jetzt reicht's aber langsam. Gleich sage ich ihm aber was. Ja. So, und dann geht's los. Und dann sagen wir ihm, was richtig ist und wo er falsch ist und so weiter. Ne? Und dann freuen wir uns, dass wir Gott so einen großen Dienst getan haben und fühlen uns nachher total leer und total hart. Und zwischen uns und unserem Bruder ist nicht wirklich Frieden. Ganz toll. Nicht. Ja. Wir kennen sowas, glaube ich. Die meisten von uns kennen sowas. Und das wird ziemlich deutlich, dass Gedanken... Ich habe diesen Vers ausgewählt, weil er macht ziemlich deutlich, dass die Gedanken, die bringen uns dazu, Dinge zu sagen und Dinge zu tun, die nicht unbedingt gut sind. Ja, und das ist ganz oft so. Der Teufel und seine Handlanger, die haben nicht wirklich einen Körper. Ja, die brauchen einen Körper. Die brauchen meinen Mund, meine Hände. Paulus schreibt in Römer 6, gebt eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hin. Und dann werdet ihr Sklaven der Sünde. Ja, das hätte der Teufel gerne, dass wir unsere Glieder dem Teufel zur Verfügung stellen und er uns benutzen kann, er unseren Mund benutzen kann. In Epheser 2 steht, dass der Teufel uns durch die Begierden manipuliert und dazu bringt, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Epheser 2, Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Paulus sagt, wir alle. Und sagt, jeder Mensch, keine Ausnahme, jeden betrifft das. Ja, da war ein Geist, unter dem waren wir alle, ein Geist des Ungehorsams. Ja, jeder, der kleine Kinder hat, macht früher oder später Bekanntschaft mit diesem Geist des Ungehorsams. Ja, wir mussten es unseren Kindern nicht beibringen, ungehorsam zu sein. Irgendwer hat es ihnen schon in die Wiege gelegt. Kein Kind musste erst lernen, ungehorsam zu sein. Konnten sie alle schon. Tja, mussten sie nicht lernen. Einmal dürft ihr raten, woher. Und Paulus sagt, unter ihnen waren wir alle und wir haben unser Leben so gelebt, dass wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Ja, durch unsere Begierden, durch unsere Gedanken hat dieser Geist oder irgendwelche anderen Geister uns dazu gebracht, Dinge zu tun. Genauso wie diese erregten Gedanken den Zophar dazu gebracht haben, Hiob anzuklagen. Ja. Interessanterweise, fast immer sind diese erregten Gedanken, die uns dann bringen, haben die etwas mit Anklage, mit Kritik, mit Fehlerfinden zu tun. Ganz, ganz oft. Ja. Hiob 21, Vers 27. Da heißt es, seht, ich kenne eure Überlegungen, Gedanken, ja, in anderen Übersetzungen steht Gedanken, und die listigen Pläne, mit denen ihr mir Unrecht tun wollt. So, wir dafür einmal eine andere Übersetzung haben. Im Englischen steht, ich kenne die Anschläge. Ja, ich suche das einmal, einen Moment, ich suche diese Stelle einmal aus einer anderen Übersetzung. Hiob 21, Vers 27. Die war wesentlich besser und originaler als die. Wo habe ich die jetzt hier? Naja, da stand, ich kenne eure Überlegungen und die listigen Anschläge. Dieses Wort für Pläne war damit Anschläge übersetzt. Man kann das genauso gut mit Anschläge übersetzen. Das ist ja auch das Gleiche hier. Diese Freunde von Hiob, die klagen Hiob an. Und in der King James war, ich kenne eure Gedanken und ich kenne eure Anschläge. Das ist so ein typischer Parallelismus. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Die Bibel ist voll davon. Ja, das sind so, ein Satz sagt eine Sache aus und dann sagt der zweite Satz mit anderen Worten genau das gleiche nochmal aus. Das haben wir in den Psalmen, in den Sprüchen haben wir das ständig. Ja, und das ist so ein ganz typisches hebräisches, ja, Ausdrucksweise, um eine Sache zu bekräftigen. Und zeitgleich gibt es auch einen größeren Umfang oder Information, ja. Seht, ich kenne eure Gedanken und die listigen Anschläge. Ich kenne eure Gedanken, ich kenne eure Anschläge. So, die Gedanken und Anschläge werden hier gleichgesetzt in diesem Vers. Ja. Wir sehen das im Psalm 64 noch deutlicher. Da wird es auch in der deutschen Übersetzung richtig deutlich. Und da heißt es, da sagt David, Vers 3, 64, Vers 3, verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter. Also hier sind Leute, die trachten David nach dem Leben in irgendeiner Form. War ja öfter so, dass David ein paar Leute hatte, die ihn umbringen wollten. Dann sagt er hier in Vers 4, wie sie das tun, wie sie ihm nach dem Leben trachten, die ihre Zunge geschärft haben, wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Sie schießen auf ihn ohne Scheu. Hier wird beschrieben, wie diese Leute Anschläge auf David ersinnen. Sie haben giftige Worte. Worte, wenn man die hört, dann infiziert man sich mit einem Gift. Ja? Das ist nichts anderes als Kritik. Oder was passiert, wenn wir einen Geist der Kritik haben, wenn wir immer nur Fehler suchen, wenn wir immer nur das Schlechte sehen. Ja. Und es ist ja interessant, dass wir viel neugieriger und interessierter an schlechten Nachrichten sind als an guten Nachrichten. Ja, das ist so ganz typisch dafür. Hier sind Leute, die haben giftige Worte und die Worte werden mit Pfeilen gleichgesetzt. Mit giftigen Worten zielen sie wie mit Pfeilen. Erinnert ihr euch an die Waffenrüstung in Epheser 6? Die feurigen Pfeile des Bösen. Das sind Worte. Das sind Worte. Gibt es noch mehr Verse, die das sagen? In Jesaja steht das auch. Ich muss noch einmal kurz gucken, wo ich mir aufgeschrieben habe, wo das steht. Jesaja 50, Vers 11 zum Beispiel. Ja. Oder Jeremia 9, Vers 7. Jesaja 50, Vers 11. Da steht, habt aber Acht, ihr alle, die ihr ein Feuer anzündet und euch mit feurigen Pfeilen wappnet. Geht hin in die Flamme eures eigenen Feuers und in die feurigen Pfeile, die ihr angezündet habt. Und in, was war das, Jeremia, was hatte ich gesagt? 9, Vers 7. Ihre Zunge ist ein tödlicher Pfeil. Lügen redet sie. Mit dem Mund redet man Frieden mit seinem Nächsten, aber im Herzen legt man ihm einen Hinterhalt. Ihre Zunge ist ein tödlicher Pfeil. Durch die, ja, wenn der Teufel deine feurigen Pfeile auf uns verschießt, dann sind das fast immer Worte, die andere Leute gegen uns sprechen. Und diese Worte sind giftig oder brennend. Die sind brennend, das heißt, die stecken an, die verbreiten sich. Das ist genauso wie Gift. Gift ist, es richtet einen Schaden an. Ja, und diese Worte kommen, haben ihren Ursprung in den Gedanken. Ja, was dieser Zophar dem Hiob erzählt hat, das war nichts anderes als Anschläge, wie Hiob das sagt, oder wie das in der englischen Übersetzung übersetzt ist. Anschläge. Ja, ich sehe, ich kenne eure Überlegungen, eure Gedanken, ich kenne eure Anschläge. Paulus sagt ja auch einmal, die Gedanken des Teufels sind uns nicht unbekannt. Und Luther hat das übersetzt, die Anschläge des Teufels sind uns nicht unbekannt. So, ja. Und diese Anschläge oder sind nichts anderes als Worte, diese Pfeile, giftige Worte, die durch Gedanken ausgelöst werden. Ja. Die durch Gedanken ausgelöst werden. Und dann schreibt David hier weiter, in Vers 7, also Vers 6, Vers 5, Entschuldigung. Er schreibt in Vers 4, sie zielen mit giftigen Worten wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn und scheu, sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich heimlich schlingzulingen, sie sagen, wer wird sie sehen? Sie suchen die Fehler heraus. They search out iniquities, heißt es in der King James. In der Schlachterübersetzung ist das komisch übersetzt. Ich habe das nachgeguckt, was steht da wortwörtlich. Da steht tatsächlich, sie suchen die Ungerechtigkeiten. Das klingt so fromm. Ja? Wieso suchen diese bösen Leute nach Ungerechtigkeit in uns? Die suchen nach Sünde bei mir. Warum? Ja, weil damit können sie mich am meisten kriegen. Ja? David sagt im anderen Psalm, dass seine ganzen Feinde, die lachen und sagen, ha, guck mal, da hast du deine Sünde. Oder er betet zu Gott, Gott, lass mich doch bitte nicht fallen, damit meine Feinde nicht über mich lachen. Warum? Weil sie suchen nach den Ungerechtigkeiten und nach den Sünden, die David getan hat, um sie ihm unter die Nase zu reiben. Die warten nur darauf, dass wir fallen. Weil viele der Feinde sind auch fromm, manchmal. Ja. Sie suchen nach Ungerechtigkeiten. Und das ist so ein ganz typisches Merkmal für Leute, die der Teufel gebraucht, um solche Anschläge, um solche Pfeile zu verschießen. Das sind Leute, die überall sehen, was falsch ist. Die überall erkennen, oh, das ist, muss aber anders. Das macht man aber nicht so. Das macht man aber nicht so. Und wenn wir diese Eigenschaft haben, dann sind wir nicht, dann ist das nicht ein Zeichen für eine prophetische Berufung oder sowas. Dann ist wahrscheinlich, sollten wir bei uns die Alarmglocken angehen und sagen, warum sehen wir überall nur das, was falsch ist oder das, was unrein ist? Im Titusbrief steht, den Reinen ist alles rein. Den Unreinen ist nichts rein. So, wenn mir alles unrein ist, wenn ich überall nur das Unreine sehe, warum? Weil ich selber Unreinheit habe. Und der Teufel liebt es, mir die Sünden der anderen zu zeigen, damit ich dann Pfeile verschießen kann auf sie. Und das geht nicht. Ja. So, das ist eine Sache, wie Jakobus sagt zum Beispiel, die Zunge ist ein Feuer aus der Hölle. Jakobus 3. Um, Lukas 3, Vers 5, so ist die Zunge auch ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Und dann schreibt er weiter, jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen, ist bezwungen worden von der menschlichen Natur, aber die Zunge kann kein Mensch bezwingen. Ein unbändiges Übel voll tödlichen Giftes. Jakobus greift all diese Bilder aus dem Alten Testament auf, die giftige Worte, die Zunge ist voller Gift. Feurige Pfeile, ja, aus Jeremia oder aus Jesaja 50, Vers 11, ja. Anschläge, die mit feurigen Pfeilen gemacht werden. Die Zunge ist ein Feuer, von der Hölle selbst in Brand gesteckt. Ein Feuer aus der Hölle. Mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, mein Brüder. Und was bewirkt, dass wir dieses Feuer in Gang setzen? Was bewirkt, dass wir das Gift aus unserer Zunge herauslassen? Die erregten Gedanken, die Begierden, der Willen des Fleisches und der Gedanken. Epheser 2. Das ist der Auslöser dafür, dass das rauskommt. Und Matthäus 15, Vers 19 gibt uns noch einen weiteren Aufschluss über die Quelle. Da heißt es, da sagt Jesus, ich lese mal ab Vers 17, begreift ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt, in den Abort geworfen wird? Also die Sachen, die durch Essen und Speise werdet ihr euch nicht verunreinigen. Das dachten ja die Pharisäer. Und dann sagt er in Vers 18, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. So, da kommt letztendlich alles her. Wenn wir böse Worte sprechen, dann ist das wahrscheinlich ein Zeichen, dass da böse Gedanken in uns sind. Und wenn da böse Gedanken in uns sind, kommen die aus einem bösen Herzen. Ja, dann ist mit unserem Herzen was faul. Dann muss ich mir nicht einen Maulkorb kaufen oder irgendwie mich zwingen, nicht zu sagen und still zu sein, sondern muss ich mich mit meinem Herz befassen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen, das verunreinigt den Menschen nicht. Ja. Das Interessante an diesem Vers ist, das Wort, was Jesus hier für böse Gedanken benutzt, das heißt Dialogismus im Griechischen. Daher kommt unser Wort, heutiges Wort Dialog, einen Dialog führen, sich mit jemandem, ein Zwiegespräch, ja, sich mit jemandem unterhalten. Und der Heilige Geist hat mich mal drauf gestoßen, ich bin ja nicht so der Fan der griechischen Sprache und ich suche das eigentlich nur, ich gucke das eigentlich nur nach, wenn der Heilige Geist mich mal drauf stößt. Und wenn man all die Male, das sind irgendwie so 17 bis 20 Mal, wird dieses Wort im Neuen Testament gebraucht. Und man kann nicht einfach gucken, was für eine Bedeutung hat das Wort. Das ist Blödsinn. So, ja. Es gibt sehr viele Leute, die machen das. Die gucken dann einfach irgendwo ein Wörterbuch nach. Was bedeutet dieses Wort? Und da steht irgendwas und man weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja. So, das ist nicht wirklich. Man muss, aber wenn man sich alle Texte anguckt in der Bibel, wo dieses Wort gebraucht wird, dann kann man aus dem Kontext heraus sehr schnell eine klare Bedeutung herausfinden. So einmal, überall, wo dieses Wort gebraucht wird, egal in welcher Form, ob es jetzt als Gedanken oder als Verbform Denken gebraucht wird, immer ist es negativ. Es wird mit böse Gedanken übersetzt, mit zweifelnden Überlegungen. Es wird mit in sich selbst denken. Sie dachten bei sich selbst. Die Pharisäer dachten bei sich selbst. Ja, es wird ganz verschieden übersetzt. Und wenn man das alles liest, und dann merkt man sofort, einmal, es wird immer nur negativ gebraucht. Es gibt noch einige andere Wörter für Denken. Die werden positiv und negativ gebraucht. Es gibt ein Wort für Denken, das wird immer nur positiv gebraucht. Es gibt da verschiedene Begriffe für Denken. Aber dieses eine Wort, interessanterweise, wird immer nur negativ gebraucht. Und der Vers, der mich darauf gebracht hat, ist Philipper 2, Vers 4. Da steht nämlich, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. So, Moment mal, Gott, du sagst mir, ich soll alles ohne Denken tun, das ist ein bisschen bekloppt. Du hast mir doch den Verstand gegeben. Und in Jesaja 11, Vers 2 steht ja auch sogar, dass der Heilige Geist ein Geist des Verstandes ist. Also Gott hat es hier nicht gegen den Verstand. Warum steht da, ich soll alles ohne Bedenken tun? Ja. Dann habe ich geguckt, in anderen Übersetzungen steht, tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen. Und das hat mich darauf gebracht, was ist das denn da? Und dann habe ich gemerkt, dieses Wort ist durchweg nur negativ. Und es hat sehr viel zu tun, es wird mit unserem Kampf, der hier oben stattfindet, in unserem Kopf. Zum Beispiel in Timotheus, 1. Timotheus 2, Vers 8, da steht, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Da finden wir wieder dieses gleiche Wort. Das ist genau das gleiche Wort, was in Philipper 2, Vers 4 mit Bedenken übersetzt wird. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr betet, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Einmal, indem ihr Hände hebt. Und das Zweite, wie ihr beten sollt, ist ohne Zweifel. Ohne zweifelnde Überlegung, ohne Bedenken. Ja. Und so langsam kriegen wir eine Idee, worum geht es da? Es geht um dieses ständige sich selbst analysieren. Um dieses ständige, ja, mache ich das jetzt auch richtig? Ist das jetzt Gottes Willen? Soll ich das jetzt machen? Es kommt eine Idee, wir sollen für eine Person beten. Ja. Es ist sehr unwahrscheinlich übrigens, wir trauen uns aber nicht. Sehr unwahrscheinlich übrigens, dass der Teufel uns diese Idee eingibt. Der mag es meistens nicht so, wenn wir beten. Ja. Aber dann fragen wir, ist das auch wirklich Gottes Wille? Soll ich das wirklich? Oh, was wird der denken von mir, wenn ich das jetzt mache? Was werden die anderen denken? Und dann führen wir einen Dialog mit uns selber. Mit unseren Gedanken. Und dann geht das so. Dann denken wir, überlegen wir bei uns selbst. Und einmal dürft ihr raten, zu welchem Schluss wir kommen. Nee, es ist wahrscheinlich viel klüger, dass wir es lieber nicht tun. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich habe das hunderte Mal. Das hat mich tausendmal davon abgehalten, den Willen Gottes zu tun. Sowas. Und genau das, darum geht es. Paulus sagt, wenn ihr betet, mach. Hör auf, da in deinem Kopf dich zu drehen und Zirkuskarussell zu fahren. Mach einfach. Bete. Tu alles. Tu alles schließt ziemlich viel mit ein, oder? Ich meine, alles schließt auch alles mit ein. Essen, trinken, schlafen, den Hobbys nachgehen, den Beruf nachgehen, predigen, beten, singen, loben. Oh Gott, ist das jetzt, habe ich jetzt die richtige Haltung beim Lobpreis? Die Hand so oder so? Oder soll ich lieber auf Knien oder soll ich lieber sitzen? Was ist die richtige Haltung? Das ist alles Quark. Das sind diese zweifelnde Überlegungen. Das ist dieses sich selbst analysieren. Und das führt immer dahin, dass ich am Ende gar nichts mache. Und ganz oft liegt dem eine Angst zugrunde. Nämlich die Angst, dass wir einen Fehler machen. Oh, ich könnte ja jetzt falsch gebetet haben. Oder ist mein Gebet auch so aufrichtig wie letztes Mal? Wer von euch C.S. Lewis kennt, vielleicht habt ihr seine Biografie gelesen. Er beschreibt in seiner Biografie, wie er Befreiung erlebt hat von dieser Selbstanalyse. Und er schreibt da, dass er mit 14, 15 Jahren, er hat eine Beziehung zu Gott und er hat regelmäßige Gebetszeiten gehabt, wo er auch Gottes Gegenwart gespürt hat. Und das fand er ganz toll. Aber dann schlichen sich diese Überlegungen, dieses Analysieren ein. Und er sagte, es fing ganz harmlos an, abends hat er sich hingekniet zum Beten. Dann kam der Gedanke, und dann hat er gebeten, dann war er fertig. Ja, war das jetzt, hast du Gott jetzt auch genauso gespürt wie letztes Mal? So fing das an. Ja. war dein Gebet? Und dann fing er an, diesen Dialog mit sich selbst zu führen in seinem Kopf. Hast du das auch genauso aufrichtig gemeint? Und er schreibt dann, es wurde immer schlimmer und hat ihn immer gequält und mehr gequält und mehr gequält, bis es ihn dahin gebracht hat, dass er sich komplett von allen frommen Sachen abgewandt hat und in die Welt gegangen ist. Und es hat jahrelang gedauert, bis er da wieder zurückgekommen ist. Er beschreibt das in seiner Biografie. Es ist interessant, das mal zu lesen. Ja. Und er sagt, er musste das überwinden, um wieder diese Freude spüren zu können, die in der Gegenwart Gottes ist. Ja. Und das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich denke, viele von uns können damit aus eigener Erfahrung kennen das. Ja. Das sind zweifelnde Überlegungen. Das sind Gedanken, die garantiert nicht vom Heiligen Geist kommen. Und wir erkennen das an der Frucht, weil die Frucht ist immer dieselbe. Ist das Gottes Wille? Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bevor ich jetzt was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. So. Das ist die Frucht. Wir machen gar nichts. Ja, das ist die Frucht, die daraus entsteht. Wenn wir uns auf diesen Dialog in unserem Gehirn einlassen, enden wir immer damit, dass wir gar nichts machen. Oder dass wir den Willen Gottes nicht tun. Ja. Und dem liegt eine Angst zugrunde. Wir haben Angst, was Falsches zu machen. Wir haben Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst kommt wahrscheinlich daher, dass wir als Kind für Fehler bestraft wurden. Uns wurde nicht zu spüren gegeben, dass es normal ist, Fehler zu machen. Ja, weil wir vielleicht eine nicht christliche Erziehung genossen haben. Ja, in der Bibel, wir sehen Leute wie David oder Abraham, die machen eine Menge Fehler. Abraham, ja, er macht sogar den gleichen Fehler mehrmals. Seine ganzen Söhne machen sein Sohn macht den Fehler auch nochmal, den gleichen. Und Gott vergibt ihm den Fehler. Klar, Gott sagt nicht, ist nicht schlimm, dass du das machst. Gott drückt da keinen aus, aber Gott vergibt ihm den Fehler. David sagt, meine Sünden sind so zahlreich, ich kann sie nicht zählen. David hat eine Menge Fehler gemacht. Gott hat sie ihm vergeben. Bei Gott dürfen wir Fehler machen. Und Fehler machen ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir die Fehler nicht eingestehen wollen. Und wenn wir die Fehler nicht bekennen wollen. Das ist das Problem. Ja. So, wenn ich im Matheunterricht Schülern die Bruchrechnung beibringe, dann glaube ich nicht, dass, wenn ich sie jetzt das erste Mal selber rechnen lasse, dass alle das sofort perfekt können. Kein Lehrer glaubt das. Das ist total verrückt, sowas zu glauben. Ja. Ich zeige denen, wie das geht und dann müssen sie es selber ausprobieren. Und natürlich werden die alle Fehler machen. Es ist doch normal, dass man Fehler macht, wenn man was Neues lernt. Das ist ganz normal. Und bei Gott ist das auch so. Gott weiß, dass wir Fehler machen. Die Frage ist nicht, Gott verlangt von uns nicht, dass wir perfekt sind. Aber Gott verlangt, dass wir unsere Fehler eingestehen. Dass wir ganz offen damit umgehen und darüber reden können. Und bei Gott ist Vergebung für Fehler. So, und aus meiner eigenen Erfahrung, ohne dass jetzt nicht die Zeit, das theologisch jetzt zu begründen, ja, aber auf unserer Webseite gibt es von Greg Violi, der war doch letztens hier, hunderte von Predigten, die sich damit befassen, über Gott als Vater, welche Erziehung wir von unseren Vätern genossen haben, was unsere Eltern uns zu spüren geben haben, und das prägt uns. Und diese Angst, Fehler zu machen, kommt fast immer daher. Fast in allen Fällen kommt diese Angst, Fehler zu machen, daher, dass wir Autoritätspersonen in unserem Leben hatten, die uns ein absolut falsches Bild von Gott und von seiner Barmherzigkeit vermittelt haben. Ja. Das ist eine Härte, die nichts mit Gott zu tun hat. So, aber durch diese Angst, Fehler zu machen, ja, werden wir immer wieder in unseren Überlegungen dazu gebracht, lieber nichts Falsches machen, lieber jetzt nicht, bloß aufpassen. Und dadurch sind wir wie gelähmt. Wir fahren wie als ob eine Handbremse angezogen ist in unserem Auto, mit dem wir rumfahren. Ja. Und das kann bis zu Depression führen. Wenn man diese zweifelnde Überlegung, diese Selbstanalyse, wenn man diese Gedanken nicht bekämpft, es wird zur Qual. Und wenn man sich nicht früher irgendwie dagegen wehrt, kann das zu Depressionen führen. Tut alles, ohne zweifelnde, ohne Murren und zweifelnde Überlegungen. Ja, Murren ist klar. Murren kommt aus einem bösen Herz. Hebräer 2 oder 3, irgendwo da steht das ziemlich deutlich. Ne? Das mit dem Volk Israel. Die haben halt gemurrt, weil sie ein bitteres, böses, dreckiges Herz hatten. So, woher kommt das andere? Jesus hat es ja schon gesagt. Ja. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Da steht genau dieses Wort, diese zweifelnde Überlegungen. Es kommt aus einem bösen Herz. Da gibt es diesen Vers, den gibt es ja noch in ganz vielen verschiedenen. Ich habe den aus Matthäus gelesen, ne? Oder aus Markus? Matthäus. Den gibt es fast in jedem Evangelium, steht der, dieser Vers. Und der steht da unterschiedlich. Der steht immer unterschiedlich da drin. Manche holen aus ihrem bösen Schatz, aus ihrem bösen Herz böse Dinge hervor. Manche holen aus dem guten Herzen gute Dinge hervor. Und so, es steht in vielen verschiedenen Auswirkungen. Jedes Mal ist dieses Wort, dieser Begriff Dialogismus, Markus 7, Vers 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz und so weiter. Ja. Und es ist auch interessant, dass Jesus böse Gedanken oder diese zweifelnde Überlegungen, das hört sich ja harmlos an, zweifelnde Gedanken, zweifelnde Überlegungen, selbstanalysierende Gedanken. Es hört sich ja total harmlos an. Jesus packt das knallhart in eine Reihe mit Mord, Unzucht, Ehebruch. Ja? Ist da in einer Reihe mit diesen Dingen. Diese zweifelnde Überlegungen sind nichts anderes, als wenn wir schauen auf uns selbst. Wir schauen auf uns selbst und versuchen, mit unserem eigenen Verstand, mit unserem eigenen Denken, komplett ohne Gott, eine Lösung zu finden. Wir versuchen, mit unserem eigenen Denken herauszufinden, ist das Gottes Wille, ist das nicht Gottes Wille. Völlig, wir schneiden, in dem Moment, wo wir das machen, schauen wir nicht mehr auf Jesus, wir sind völlig abgeschnitten. Der Heilige Geist ist nicht mehr wirklich da, um uns zu helfen, um uns die Wahrheit zu führen. Wir schauen auf uns selbst und versuchen, die Sache selbst zu lösen. Das ist, was wir wirklich machen. Es ist ein auf sich selbst schauen, ein sich selbst beobachten, was in unserem Kopf passiert. Lukas 12, Vers 17 zum Beispiel. Lukas 12, Vers 17. Oh, ich bin in Markus, deswegen steht da was anderes. 12, Vers 17. So, da steht: Da kommt ein Mensch, einer aus der Volksmenge kommt zu Jesus und sagt, sag doch bei meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Jesus sagt so, Entschuldigung bitte, aber niemand hat mich zum Richter über dich und deinen Bruder gesetzt. Und dann sagt Jesus, hütet euch vor Habsucht und so weiter. Und dann erzählt er ein Gleichnis in Vers 16. Er sagt ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst. Da haben wir, das ist wieder genau dieses Wort, Dialogismus. Er führte einen Dialog mit sich selbst. Er dachte bei sich selbst. Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte speichern kann? Und dann setzt sein logisches Denken ein und kommt zu einem wunderbaren Entschluss, der eigentlich auch ziemlich gut ist. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und darin alles, was mir gewachsen ist, meine Güter aufspeichern. Das ist gut. In Sprüche steht, dass wir sowas machen sollen. Und Sprüche sagt, wir sind dumm, wenn wir nicht sammeln und sparen und fürsorglich planen und so. Wir sind dumm, wenn wir das nicht tun. Aber Jesus sagt, und dann steht hier weiter, und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast meinen großen Vorrat auf viele Jahre, hab nun Ruhe, isst, trink, sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird meine Seele von dir fordern. An sich ist das was Gutes, nur für diesen Menschen war das etwas, was völlig nebensächlich war, weil da war etwas viel Wichtigeres, was für ihn anstand. Aber wie kam er zu diesem guten, logischen Entschluss? Er dachte bei sich selbst. So, und das war nicht schlecht an sich. Ja. Aber für ihn war das total falsch. Das meinte ich am Anfang. Logik ist gut, aber wenn Logik auf der falschen Grundannahme oder den falschen Startpunkt hat, enden wir auch falsch. So, das wird nicht funktionieren. Römer 1, Vers 21. Da haben wir diesen Begriff auch. ganz interessant. Da heißt es, denn obgleich sie, da geht es um die Heiden, die Gott nicht anerkennen wollen, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Überlegungen, in ihren Gedanken, in einen nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Hier haben wir zwei Worte mit Gedanken. Einmal haben wir, sie haben ihm nicht gedankt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihm nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, und da haben wir wieder diesen Begriff Dialogismus, in ihren zweifelnden Überlegungen oder in ihrem sich selbst analysieren, in ihrem auf sich selbst schauen, sind sie in einen nichtigen Wahn verfallen. Oh, das ist ziemlich heftig, ne? Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja. Und ihr kennt vielleicht aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 3, Vers 20, zum Beispiel, die Gedanken der Weisen sind nutzlos, sind Torheit bei Gott, sind total lächerlich. Ja. Überall, wo Gedanken in diesem Sinne benutzt wird, steht immer dieser Begriff, Dialogismus. Die Überlegungen der Weisen sind nutzlose Gedanken, fruchtlos. Bringt überhaupt keine Frucht, so etwas. Ja. Oder 1. Korinther 8, Vers 2, wer meint etwas zu wissen oder wer denkt, er weiß etwas, weiß noch gar nichts und hat noch nicht erst mal angefangen. Da haben wir auch wieder dieses Wort für Denken, Erkennen, Meinen, was da benutzt wird, ist auch wieder dieses Wort, Dialogismus. Ja. Dann, oder Jakobus 2, Vers 4, da steht, wenn ihr aber einen Unterschied, ein Ansehen der Person habt, wenn ihr Unterscheidung habt, dann habt ihr böse Gedanken. Ihr habt böse Gedanken. Dialogismus. Ihr habt bei euch selber überlegt. Ihr habt, seid in euch selbst gegangen. David sagt, ich habe den Herrn, ich glaube, darüber habe ich mal hier gepredigt, ich weiß nicht mehr, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Darum sündige ich nicht. Ich kann entweder auf Gott schauen oder ich kann auf mich selbst schauen. Jedes Mal, wenn ich diese zweifelnden Überlegungen habe, wende ich meinen Blick von Gott ab und schaue auf mich selber. Und dann werde ich auch nur noch Gedanken haben, die sich um mich selber drehen und ich werde voll sein von diesen zweifelnden Überlegungen und diesen selbstanalysierenden Gedanken. Und die bringen niemals Frucht. Niemals. Ja. So, jetzt einmal kurz gucken, wo wir weitermachen. Ich habe hier so viele Verse dazu. Ich will nicht alle nehmen. Aber eine Sache, die ganz mit der verdorrten Hand. Wo ist das? Lukas 9, Lukas 2 oder Lukas 5? Irgendwo da muss es sein. 5 nicht. Wahrscheinlich 9. Nee. Das ist auch nicht. Aber Lukas 9 steht was anderes. Lukas 9, Vers 46. Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihm, wie dieses Kind auch und so weiter. So, dreimal dürft ihr raten, welcher Begriff wird hier benutzt für Gedanken und für Gedanken des Herzens? Wieder Dialogismus. Die Jünger haben angefangen, bei sich selbst zu überlegen. Wir haben angefangen, diese zweifelnden Überlegungen, diese Selbstanalyse zu machen. Ja, wer von uns wird wohl der Größte sein? Petrus vielleicht oder vielleicht doch Johannes oder vielleicht doch jemand ganz der nicht so im Rampenlicht steht. Wer wird der Größte sein? Und Jesus sah die Gedanken ihres Herzens. Jesus sah, was sich da abspielt. Und das sind keine guten Gedanken. Ja? Das ist zum Beispiel, Paulus sagt, wir nehmen in 2. Korinther 10, Vers 4, glaube ich, alles Stolze, was sich erhebt oder was das selbst erhebt, nehmen wir gefangen. Das sind so ganz typische Gedanken, die uns selbst erheben. Wir vergleichen uns, wer wird der Größte sein? Ganz typisch für solche nutzlosen, bösen Gedanken. Aber wo ist das? Jetzt muss ich kurz gucken, wo ist dieses Gleichnis? Markus 7 vielleicht? Nö, das ist auch nicht. Naja, finde ich nicht. Ist auch nicht schlimm. Es gibt noch andere Verse, die wir nehmen können. Wir gehen mal zu Jakobus 1. Entschuldigung, erst 1. Korinther 4. Paulus wusste genau, worüber er schreibt, und Paulus hatte das nicht. Er sagt das nämlich in 1. Korinther 4. Da schreibt er 4, Vers 3. Mir aber ist es das Geringste, auf Deutsch, es ist mir egal, es bedeutet mir gar nichts. Mir ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. So was ihr über mich denkt, ist mir egal. Was irgendein menschliches Gericht über mich denkt oder was die anderen über mich denken, ist mir auch egal. Auch beurteile ich mich selbst nicht. Oh, warum macht er das wohl nicht? Warum macht Paulus das nicht? Warum beurteilt er sich selbst nicht? Weil Paulus ganz genau weiß, dass all dieses auf sich selbst schauen und sich um sich selbst drehen, ihn sowieso nicht zur wahren Ursache führen wird. Es ist so, wie wenn wir mit einer nicht geeichten Wasserwaage versuchen, eine gerade Wand zu bauen. Ja? Die Wasserwaage zeigt an, es ist gerade. Okay, wir sind in dem Glauben, wir vertrauen auf die Wasserwaage. Bauen, bauen, bauen. Am Ende kommt irgendjemand und hält eine richtige Wasserwaage dran und das Ding ist total schief. Ja, wir haben die ganze Zeit mit dem falschen Messgerät gemessen. Genau das Gleiche passiert, wenn wir auf uns selbst schauen, wenn wir mit unserem eigenen Verstand versuchen, uns selbst zu messen. Unser Verstand ist nicht geeicht nach dem Willen Gottes. Ist er nicht. Das ist ein Problem. Und deswegen sagt Paulus, ich beurteile mich selbst auch nicht. Und ich höre auf, ich drehe mich nicht immer um mich selbst. War das jetzt auch richtig? War das auch? Warum braucht er das nicht machen? Wahrscheinlich hatte Paulus so ein Vertrauen auf den Heiligen Geist und auf Gott, dass der Heilige Geist ihn in die Wahrheit führen wird. Dafür ist der Heilige Geist da. Ja? Es ist nicht unsere Aufgabe, uns von Sünde zu überführen. Es ist die Aufgabe, dafür ist extra der Heilige Geist gesandt worden. Und das ist wichtig, vor allem wenn man dann viele Predigten über Buße und über Reinigung hört, dann ist der Teufel schnell zur Stelle, um uns dazu zu bringen, dass wir ständig selber anfangen, nach Sünden bei uns zu suchen. Was völliger Quark ist. Der Teufel zeigt uns, erstmal haben wir ziemlich viele Sünden, der Teufel zeigt uns auch noch viele von denen, um uns zu verdammen, aber er wird uns nie die wahre Wurzel und die wirkliche Sache, um die es Gott geht, zeigen. Wird er nicht. Er will ja nicht, dass wir frei werden, er will ja nur, dass wir verdammt werden durch unsere Sünden. Ja. Aber der Heilige Geist kann das machen. Paulus sagt, ich beurteile mich selbst nicht. Denn ich bin mir nichts bewusst, sagt Paulus in Vers 4. Ich bin mir keiner Sünde bewusst, ich habe kein schlechtes Gewissen, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Nur weil mir hier oben nichts einfällt, heißt das noch lange nicht, dass da nicht wirklich was ist. Ja? So, ich vertraue nicht auf meinen Verstand. Kennen wir von David, ne? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Paulus sagt das genauso. Ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Gott ist der Einzige, der mich von Sünden überführen kann und darf. Und das ist seine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, es trennt zwischen Seele und Bein, Magen, Geist und ist ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Ihm ist nichts verborgen. Ja? Hebräer 4, Vers 12 und 13. Ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern verborgen ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und das war die Art und Weise, wie Paulus gelebt hat. Er hat sich bestimmt nicht mehr darum gedreht, oh, was denken die über mich, was denken die über mich, was denken die über mich. Das sind alles zweifelnde Überlegungen. Alles nicht von Gott. Alles nicht vom Geist Gottes. Das sind alles Gedanken, die wir sofort gefangen nehmen müssen. Und ich weiß, wenn ihr das jetzt, was ihr hier hört, ernst nehmt und ihr erkennt, das ist tatsächlich etwas, was in der Bibel steht, das ist tatsächlich, und ihr versucht im Alltag, ihr lasst euch auf diesen Kampf ein, was ich doch sehr stark hoffe, ihr werdet euch erschrecken, wie viele Gedanken ihr habt, die nichts anderes als diese zweifelnden Überlegungen sind. Und wie viele davon kamen mit einer frommen Verkleidung daher? Ja? Aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe am Anfang gedacht, so Gott, ich werde diesen Kampf nie gewinnen. Ja? Werde ich natürlich auch nicht ohne Gottes Gnade. Ich habe gedacht, Gott, du wartest ein bisschen lange, bis du mir Gnade gibst. Ja? Aber egal, lasst euch auf den Kampf ein, Gott wird euch Gnade geben. Ihr werdet euch nicht von Anfang an siegreich fühlen. Ist nicht so. Ja? Habe ich letztes Mal drüber gepredigt. Selbst wenn wir überwinden, fühlen wir uns manchmal nicht wie die tollen Überwinder. Aber ihr werdet sehen, im Laufe der Jahre, wenn ihr das anfangt und sagt, ich will das mit Gott durchziehen, ich will das mit deiner Gnade durchziehen, Heiliger Geist, ich will diese zweifelnden Überlegungen, ich will alles tun ohne zweifelnde Überlegungen. Und wenn ich dann ein paar Fehler mache, dann will ich zu den Fehlern stehen und okay, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist mich dann überführt. Ja, das ist, wenn ihr euch auf diesen Kampf einlasst, ich bin mir sicher, dass 3-4 Jahre später, dass viele von euch ähnlich positive Früchte berichten können, wie ich am Anfang das gemacht habe. Mit, was weiß ich, Allergien weg oder Angst weg oder man ist viel freier unter Leuten, Sachen zu sagen. Ja, und das sind ziemlich gute Früchte, die daraus entstehen. Und eine der größten Früchte, wenn wir diese Selbstanalyse, dieses auf sich selbst schauen, diese Zweifel und Überlegungen, wenn wir das überwinden, dann werden wir viel mehr die Gegenwart Gottes auch spüren. Weil das ist eigentlich die Hauptblockade, dass wir Gott wirklich wahrnehmen können, wenn er da ist. Das ist die Hauptblockade, dass wir die Freude Gottes, den Frieden Gottes und die Gegenwart Gottes wirklich wahrnehmen können. Wir können inmitten, wir haben das bei uns erlebt, in unseren Konferenzen, die Gegenwart Gottes war so heftig da, die Hälfte der Leute lagen auf dem Boden aber es waren einige Leute, die waren da und haben nichts gespürt. Und es waren meistens die Leute, die ständig analysiert haben, was passiert jetzt hier? Oh ja, was ist da? Was geht jetzt hier vor? Und die waren total die haben nur in ihrem Verstand gelebt. Wir haben verschiedene Bereiche, in denen wir leben können. Ja, Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen. Wir können es gibt Leute, die leben hauptsächlich in ihrer Gefühlswelt. Es gibt Leute, die nennen sich dann rationale Verstandesmenschen, die leben nur in ihrem Verstand. All diese extremen Ausformungen sind nicht gesund. Wir sind Menschen, die sowohl in den Gefühlen als auch im Verstand leben sollen. Wir müssen ein ausgewogener Mensch sein. Aber wenn wir zum Beispiel als Kind haben wir vielleicht Gefühle gezeigt, und wir wurden dann zum Beispiel vom Vater niedergemacht. Was soll der Quatsch? Jung, wein nicht, hör bloß auf damit und so. Und dann haben wir zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel für viele, aber das ist sehr häufig, vielleicht haben wir einen inneren Schwur getroffen, ich werde nie wieder weinen, ich werde nie wieder Gefühle zeigen. Vielleicht haben wir uns geöffnet, wir haben Gefühle gezeigt und wurden verletzt. Und dann haben wir so einen inneren Schwur getroffen, ich werde nie wieder Gefühle zeigen. Ab dem Moment stirbt in uns dieser Bereich der Gefühle, der Gefühlswelt, die stirbt in uns. Und bis wir diesen Schwur nicht widerrufen und dafür Buße tun, ja, weil Gott hat uns nicht so geschaffen als gefühlskalte Leute. Ja, und wir brauchen unsere Gefühle, um Gott von ganzer Seele zu lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all unserem Verstand und mit all unserer Kraft ist das größte Gebot. Und Seele schließt immer auch die Gefühlswelt mit ein. Ja, so wir brauchen unsere Gefühle, um dem größten Gebot nachzukommen. Aber wenn wir so einen Schwur gemacht haben, dann ist dieser Bereich der Gefühlswelt für uns gestorben. Und was dann passiert ist, unser unsichtbarer Mensch lebt in einer Welt, wo die Gefühle nicht mehr da sind. Wir leben dann im Verstand. Und solche Leute tun sich sehr schwer damit, Gott wirklich zu spüren. Und es gibt aber Dinge, die kann man nicht mit dem Verstand ergründen. Meistens schon allen deswegen nicht, weil wir keine Begrifflichkeiten dafür haben. Ja? David sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. So, ihr könnt euch 1000-mal alle Verse durchlesen, wie sehr Gott euch liebt und wie gern der Herr euch hat. Ihr werdet es nicht glauben, bis ihr es nicht spürt, bis ihr es nicht schmeckt. Das ist zum Beispiel etwas, was man spüren und erleben muss. Ja? Das wisst ihr vielleicht selber auch. Es gibt Dinge, die muss man schmecken. Es gibt Dinge, die muss man erleben. Deswegen müssen wir in all diesen Bereichen leben. Unser unsichtbarer Mensch ist dafür geschaffen, in diesen mehreren diesen Bereichen zu leben, nicht nur in einem Bereich. Ja. Es gibt umgekehrt auch Leute, die haben diesen Verstandesbereich komplett ausgesperrt. Und das ist auch nicht gut, den brauchen wir auch. Ja, wir müssen da die Balance halten. Ja. Aber sehr oft Leute, die diesen Gefühlsbereich komplett ausgeschlossen haben, die leben nur im Verstandesbereich und die sind besonders anfällig für diese zweifelnde Überlegungen und für diese Selbstanalyse. Und da kann es sehr schnell sein, dass die Depression an die Tür klopft und sagt, lass mich doch bitte rein. Oder ein Geist der Schwermut und Bedrückung und solche Sachen. Und das ist ein, wenn wir 30 Jahre lang oder 40 oder 20 Jahre lang so gelebt haben, dass wir niemals unsere Gedanken gefangen genommen haben oder uns gesagt haben, Moment, diesen Gedanken denke ich nicht, dann kann das ganz schön schwer sein, weil wir haben 30 Jahre lang Training gehabt. Das können wir ziemlich gut. Jetzt kommt auf einmal jemand und sagt, du musst jetzt anders leben. Oh. Ja. Ich meine, uns wurde all beigebracht, in der Öffentlichkeit sich zu benehmen, nicht laut zu rülpsen und solche Sachen. Das kriegen wir alle ganz gut hin. Ne? Wir wurden so gelehrt, das ist auch gut so. Aber wer von uns wurde trainiert, nicht nur auf seinen äußeren Mensch zu achten, sondern auch auf den inneren Mensch? Wem von euch haben die Eltern beigebracht, Junge, pass auf, was du denkst. Es gibt Gedanken, du versündigst dich mit denen. Jesus macht das in der Bergpredigt ziemlich deutlich, dass ein Gedanke ausreicht, um sich zu versündigen. Ja? So, wem von uns, mir nicht, ja? Mir haben meine Eltern nicht gesagt, du musst nicht nur dann dich äußerlich benehmen, du musst dich auch innerlich benehmen. So wurden wir nicht trainiert. Und alle, die Kinder haben noch, die man noch erziehen muss, könnt euch das jetzt vorne. Ich habe mir das vorgenommen. Ich werde meinem Sohn das so früh wie möglich beibringen, dass er auch auf seine Gedanken achten muss. Ja, und wenn wir dann nach 30 Jahren komplett anders leben wollen, wir wollen nicht mehr jeden Gedanken in unserem Kopf rumgeistern lassen, dann das könnte ein bisschen unangenehm werden. Da ist ein ganzes Königreich, was sich dagegen wehren wird. Ja. Jakobus 1. Ich habe zwei Stellen, die noch wichtig sind. Ich glaube, die sollten wir noch. Jakobus 1. Vers 5, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Okay. Versuchen kommt nicht von Gott. Gott lässt sie zu, ja, aber sie hat ihren Ursprung nicht in Gott. Gott selbst versucht niemand, habe ich gerade gelesen. So, okay, von wem kommt dann die Versuchung? Ja. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Was ist das für eine Sprache? Empfängnis, gebären. Wie viele Personen gehören zum Empfängnis? Zwei. Das ist ziemlich schwierig alleine. Ja. Jakobus sagt, in uns ist eine Begierde. Diese Begierde ist die Hauptursache für Versuchung und für Sünde. Das haben wir übrigens heute schon mal gehört. Epheser 2 stand das auch. Dass dieser Geist uns durch die Begierden und den Gedanken verursachen. Übrigens, rein biologisch entstehen Begierden durch Gedanken. Ja. All unsere Gedanken lösen bestimmte Gefühle aus. Wir haben übrigens einen Bereich in dem Gehirn, nennt man Amygdala, das ist ziemlich klein, und der funktioniert wie eine Bibliothek. Jedes Mal, wenn wir Gedanken denken oder Reize von außen haben, läuft das wird in elektrochemische Signale und Stoffe übersetzt, so dass unser Gehirn das versteht. Und das läuft durch diese Amygdala und das ist wie eine Bibliothek, wo all unsere Gefühle gelagert sind zu bestimmten Stichpunkten. So, wenn wir jetzt unter dem Stichpunkt Mathematik immer nur Versagen, Geschrei und Blamage und Schande war, dann, sobald wir in eine Situation kommen, die mit Mathe zu tun hat, sagt uns unser Gehirn, noch bevor irgendwas passiert ist, löst es die Gefühle für Schande, für Versagen und all das werden wir fühlen. Ja? Manchmal sogar nur, wenn wir dran denken, wird das alles in uns ausgelöst. Das ist, was wir am Anfang hatten bei dem Herrn Zophar. Seine erregten Gedanken haben, das kommt alles wieder hoch. Genau, und das bringt uns dazu, Dinge zu tun. Und das nutzt der Teufel aus. Gerade wenn das so schlimme Ereignisse oder Wunden aus der Vergangenheit sind. Ja? Also, wenn die Bibel von Begierden spricht, da sind immer auch, wir können immer die Gedanken dazu zählen. Das ist, wir sind halt biologisch einfach so gebaut. Wir können Gefühle und Gedanken nicht wirklich voneinander trennen. Weder biologisch noch geistlich. Das funktioniert nicht. Ja? Und so, alle Leute, die so einen Quatsch erzählen, so Gefühle sind nicht wichtig, bla bla, ist Käse. Ja? Du kannst deine Gefühle nicht ignorieren. Wenn du deine Gefühle ignorierst, drehst du durch. Du bist nicht dafür so geschaffen. Du kannst auch nicht deine Gedanken ignorieren, deinen Verstand völlig ausschalten, was einige christliche Prediger auch manchmal fordern. Das geht auch nicht. Du bist auch nicht so geschaffen. Wir müssen dann die Balance finden. Okay, egal. Das ist nicht das Thema. Wenn die Begierde empfangen, wir haben eine Begierde in uns. Ja? So, wenn diese Begierde empfangen hat, wow, zum Empfängnis gehören immer zwei. Wer befruchtet diese Begierde? Gott? Nein, hat er ausdrücklich gesagt. Gott ist es nicht. Nein, es sind die Dämonen oder der Teufel, beziehungsweise der Teufel wird nicht selber zu uns kommen, weil es wahrscheinlich andere Leute gibt, die ihm wichtiger oder bedrohlicher sind als wir. Aber er wird seine Handlanger zu uns schicken. Und die werden uns Gedanken eingeben, und zwar welche Gedanken? Nicht, bring den anderen um. Nein, die werden uns Gedanken eingeben, die unsere Begierde schwanger machen. Auf die wir anspringen. Ja? Das ist, deswegen versucht es uns, deswegen werden wir gereizt und gelockt, wie es hier steht. Wenn unsere Begierde ist, ein dickes Auto zu haben, dann bringt das nicht so viel, wenn uns da jemand, wenn die Begierde, wenn der Dämon uns einen ganz anderen Gedanken eingibt, mit dem wir gar nichts zu tun haben wollen. Nein, das ist, die wissen schon, was da passt. Ja, das ist das Gleiche, was in Epheser 2 steht. So, diese Begierde empfängt. Wenn wir diese Gedanken, oder wenn wir das empfangen, als unser eigenes annehmen, was da von außen an uns herangetragen wird, dann werden wir schwanger. So, ja, nur dass wir versucht werden, Jesus wurde auch versucht, das ist noch keine Sünde, das müssen wir unterscheiden. Ja. Manchmal ist es so, wir gehen durch die Stadt, wir Männer, und wir sehen irgendwelche Frauen, und uns kommen alle möglichen perversen Gedanken in den Kopf. Das heißt noch nicht, dass wir uns versündigt haben. Das ist die Versuchung. Die wird von außen an uns herangetragen. Warum wird das an uns herangetragen? Naja, wahrscheinlich ist in uns diese Begierde drin. Sonst würde der Teufel das ja nicht versuchen damit. Sonst würde das mit was anderem versuchen. Okay, also sind wir schon mal nicht ganz. Aber das heißt noch nicht, dass wir uns versündigt haben. Aber was ist jetzt? Jetzt ist die entscheidende Frage. Wie empfangen wir das oder empfangen wir das nicht? Und ob wir das empfangen, entscheidet eine kleine Sache. In einem Bruchteil einer Sekunde denken wir das in unsere eigenen Gedanken. Und ab dem Moment sind wir schwanger geworden, sind wir darauf eingefallen. Wenn wir denken, oh, warum denke ich das jetzt so? Bin ich schwanger geworden? Weil ich habe nicht erkannt, dass das vom Teufel kam, der Gedanke. Ich dachte, das war mein eigener. Und der Teufel hat mir seinen Gedanken als meinen eigenen untergejubelt. Und so habe ich einen Gedanken aus der Hölle als in mich zu meinem eigenen gemacht. Und dann kommt das Kind. Wie heißt das Kind? Sünde. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Ja. Paulus, das war jetzt Jakobus, Paulus sagt genau das Gleiche. Anscheinend war denen das damals bekannt oder geläufig. Paulus sagt zum Beispiel in Römer 7, Römer 7, Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Zuallererst dachte ich, ja, Paulus, das ist jetzt aber eine faule Ausrede. So, jedes Mal, wenn du sündig sagst, so, das war ich nicht. Das war der Teufel oder die Sünde in mir. Nein, darum geht es Paulus nicht. Paulus macht ganz klar diese Trennung. Wenn ich was tue, was ich eigentlich nicht, ich bin auf Christus Seite. Das ist ganz klar für Paulus. Aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt sündige. Aber wenn ich sündige, dann kommt das daher, weil ich einen anderen Gedanken angenommen habe. Und weil in mir diese Begierde ist, die darauf angesprungen ist. Aber damit identifiziere ich mich nicht mehr. Das nehme ich nicht mehr als mein eigenes an. Klar, ich habe gesündigt, es ist meine Schuld, natürlich. Aber das bin nicht mehr ich. Das gehört nicht zu meinem Menschen. Ja. Und Paulus macht genau diese Unterscheidung oder diese Trennung. Paulus ist jetzt mit Christus gestorben und auferstanden. Es kann aber sein, dass wir die Begierde, die Sünde wohnt ja immer noch da. Und die hüpft manchmal vom Kreuz wieder runter. Ja. Und es kann sein, dass wir versagen. Okay. Aber wir identifizieren uns nicht mehr damit. Und die meisten Christen leben so. Die laufen irgendwo rum. Da kommt ein Gedanke, der ist total antichristlich, sie wissen das sofort und denken, warum denke ich sowas? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Ja, wenn du etwas denkst, was du nicht willst, dann kommt es der Gedanke nicht von dir. Dann bleiben nur noch zwei andere Gruppierungen, Gott oder der Teufel. Und wenn der Gedanke, den du denkst, den du im Kopf hast, aber nicht denkst, eigentlich gar nicht willst, wenn der Bibel widerspricht, dann war der vom Teufel. So. Und jetzt, wenn du aber denkst, es ist deiner, bist du schwanger geworden. Du hast ihn angenommen. Und das ist ziemlich subtil vom Teufel. Das ist ziemlich subtil. So kriegt er uns. Und da ist unser Hauptkampf, den wir im Alltag, im Leben zu führen haben. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam gegenüber Christi. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen. Jede Vernunftschlüsse, alles Hohe, was sich selbst erhebt. Ja, all dieses Zeug nehmen wir gefangen. All diese zweifelnden Überlegungen, ich versuche so zu leben, jeder Gedanke, der sich um mich selbst dreht, da gehe ich von vornherein davon aus, dass es nicht von Gott. Die denke ich nicht mehr weiter. Ja. Jesus sagt, man muss sein Leben verlieren und dann wird man das Leben finden. Das Wort für Leben, was da steht, ist Seele. Man muss seine Seele verlieren. So. All diese zweifelnden Überlegungen, das sind alles Gedanken, die sich um mich selbst drehen. So, Selbstverleugnung ist genau das Gegenteil. Wenn ich all diese Gedanken, die sich um mich selbst drehen, gefangen nehme. Und das ist erstaunlich, ja. Viele dieser Gedanken sind so christlich. Aber es sind Gedanken, die drehen sich nur um meine Errettung, um mein Heil. Wann kriege ich denn endlich mal was? Wann spüre ich denn Gott? Und solange wir darüber nachdenken und analysieren, wann wir Gott spüren, dann werden wir ihn nicht spüren. Das ist das Bekloppte daran. Ja? Wenn wir aber auf Gott schauen und das mit dem Spüren völlig vergessen, dann werden wir ihn schneller spüren, als wir denken. Ja? Weil das ist ja ein Nebeneffekt. Wenn wir diesen Nebeneffekt, dass wir Gott spüren oder seine Manifestation spüren oder seinen Frieden spüren oder diese Dinge spüren oder seinen Segen, wenn wir diese Nebeneffekte zum Hauptziel machen, laufen wir in die falsche Richtung. Und das wird früher oder später immer böse enden. So, ja. Wenn wir uns ein Bild im Museum oder irgendwo an der Wand angucken, dann freuen wir uns über das Bild, wenn es uns gefällt. Aber ab dem Moment, wo wir nicht mehr direkt auf das Bild schauen, sondern wo wir darauf schauen, wie wir auf das Bild schauen. Schaue ich das Bild auch richtig an? Ist das jetzt auch, stehe ich so? Sind wir sofort abgeschnitten von der Freude? Ja. Ich weiß, Greg, der hat immer dieses Beispiel mit dem Fotograf benutzt. Dass zwei Menschen fahren, machen eine Reise in Urlaub. Der eine ist einfach so, genießt die ganzen Orte, an denen er ist und freut sich in dem Moment, lebt in dem gegenwärtigen Moment, in dem er jetzt ist. Der andere ist mit einem Fotoapparat da und macht 3 Millionen Fotos und hat keine Zeit, das zu genießen, weil er ständig Fotos macht. Und erst wenn er nach Hause kommt und die ganzen Fotos entwickelt hat, dann kann er erst wirklich das genießen. Aber dann hat er nur noch das Foto. Er hat nicht mehr so den Moment. Und so sind Leute, die ständig in diesen Gedanken, um sich selbst kreisenden Gedanken, diesen zweifelnden Überlegen, dieser Selbstanalyse sind. So, die genießen das Leben nicht wirklich. Paulus schreibt an Timotheus, Gott hat uns alle Dinge zum Genuss gegeben. In Prediger steht zweimal, dass Genuss ein Segen ist, der von Gott kommt. So, das schneidet uns komplett ab. Dieses Gedanken, die sich um uns selbst drehen, die schneiden uns komplett vom Segen vom Erleben, vom Genießen Gottes ab. Komplett. Ja. So, wenn du dich die ganze Zeit fragst, warum spüre ich Gott nicht? Hör auf, dich sowas zu fragen. Du drehst dich um dich selbst. Das sind zweifelnde Überlegungen. Solange du diese Überlegungen hast, wirst du Gott nicht spüren. Hör auf damit. Fang an, ganz praktisch auf Gott zu gucken. Ja? Fang an, Gott zu danken, dich zu freuen. Guck dir die anderen Leute an, freu dich über die anderen Leute, freu dich darüber, wenn du nichts zu freuen hast, freu dich darüber, dass du in Deutschland lebst und nicht in Nordkorea. Hast du dir nicht ausgesucht. Hättest auch da reingeboren werden können. Kannst du Gott dankbar für sein. Ja? Arne Elsen war ja vor ein paar Jahren oder so mal hier. Ne? Er hat eine gute Methode, weil alles in uns widerstrebt. Es steht ja, betet alle Zeit, dankt alle Zeit, freut euch alle Zeit. Es gibt viele Dinge, die wir alle Zeit tun sollen. Ne? Und mit seinem Timer, und das ist eine gute Methode, mir hilft das sehr. Weil ich hab Arne Elsen erst vor kurzem kennengelernt. Und ich kannte aber diese Verse schon sehr lange in der Bibel. Und ich kannte auch diese ganzen anderen Typen, Bruder Lorenz, Frank Laubach und so, die dieses Geheimnis des Ständigens in der Gegenwart Gottes leben entdeckt haben und die ein unglaubliches Leben geführt haben und die dann gesagt haben, ja, mein Geheimnis ist einfach, ich versuche jede Minute an Gott zu denken. Ich versuche jede Minute Gott zu danken. Ich versuche jede Minute mich an Gott zu freuen. Ich versuche jede Minute mir vorzustellen, wie Jesus hier neben mir steht. Ich dachte, das ist cool, das will ich auch. Ja, dreimal am Tag hat's geklappt oder so. Nicht jede Minute. Aber ich weiß. Und irgendwann habe ich das aufgegeben, das schaffe ich nie im Leben. So, das ist total verrückt. Und dann kommt dieser Arzt und sagt, naja, wenn du es nicht schaffst, musst du dir irgendwie helfen. So ganz ungeistlich. Dann hol dir so ein Ding, das immer piept und dich dran erinnert. Ich so, oh, da bin ich noch nie drauf gekommen. Da habe ich mich richtig gefreut. Andere Leute finden das total gesetzlich und so, aber die müssen das ja nicht machen. Ich finde das total schrecklich. Aber für mich war das so, Mann Gott, da hätte ich auch früher drauf kommen können. So, das ist so schrecklich ungeistlich. So ein Ding haben wir, was da piept. Aber das ist besser, ja? Und es hilft euch, euren Blick von euch selber abzuwenden und auf Gott zu gucken. Weil das ist das Geheimnis von diesem, um sich selbst drehen, loszukommen. Das ist wirklich, ja? Gott hat keine Depressionen und Gott ist auch nicht so betrübt wie wir. Und manchmal, wenn wir uns für besonders geistlich halten, weil wir so viele geistliche Probleme sehen in unserer Gemeinde oder sowas, ne, dann kennen wir ja. Ne? Nee. Wir müssen uns zwingen, von uns wegzuschauen. Auf, ich habe den Herrn allezeit vor Augen, darum sündige ich nicht, schreibt David. Ja, das ist das Geheimnis. Und dann werden wir auch, und wenn wir uns auf diesen Kampf einlassen, wir binden alle Gedanken, die nicht mit Christus übereinstimmen. Und wir passen auf. Moment mal. Ist das wirklich mein Gedanke? Ist das wirklich mein Gedanke? Das ist so befreiend. Ja, wenn man sich das angewöhnt hat, so zu leben. Da kommt ein, früher war das so, oh, da kommt ein perverser Gedanke in meinen Kopf. Oh, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Oh nein, ich dachte doch, ich bin frei. Wieso kommt jetzt wieder so ein Gedanke? Moment mal. Oh, haben sich hier wieder ein paar Dämonen in mein Zimmer reingeschlichen. So, in Jesu Namen, ihr haut jetzt sofort ab. So, ja, das ist viel entspannter. Ich muss nicht wieder in den ganzen Verdammungskreis gehen und Buße tun und all sowas. Nein. Oh, da klopft wieder jemand an meine Tür. Naja, warum klopft? Wahrscheinlich ist da noch Begierde in mir. Okay. So, ich vertraue auf Gott, dass das rauskommt und ich stehe dazu. Ja, so, ich tue nicht so, als ob ich super heilig bin. So, wieso versucht ihr mich mit solchen sexuellen Perversitäten? Da bin ich doch total unempfänglich für. So, nein, bist du nicht, wenn du ein Mann bist. Ja, wahrscheinlich ist da Begierde in mir, aber ich lasse diese Gedanken nicht rein. Ich werde nicht schwanger. So. Und ich fühle mich auch nicht schuldig, nur weil ich versucht werde. Jesus wurde auch versucht in allem. Jesus hat auch solche Gedanken gehabt. Er wurde auch versucht in allem, wie wir. Ja. Und Jesus war aber ohne Sünde. Er wurde versucht, aber er war ohne Sünde. Das heißt, wenn ich versucht bin, habe ich noch keine Sünde. Erst ab dem Moment, wo ich dann in diese zweifelnden Überlegungen, warum denke ich sowas? Ich will das doch gar nicht denken. Das klingt auch immer noch so sehr fromm. Ja, ich werde jetzt dagegen ankämpfen. Ich werde jetzt beten dagegen. Es bringt aber alles nichts, weil du schon schwanger bist. Weil du denkst, dass du es bist. Weil du nicht, wie Paulus sagt, das bin ich. Das ist die Sünde in mir. Das ist diese Person namens Sünde, die da wieder an meine Tür klopft und rein will, die vor der Tür kriecht. Und nach ihr ist mein Verlangen. Kennt ihr das von Kain und Abel? Ja? Siehe, die Sünde lauert vor deiner Tür oder kriecht vor deiner Tür. Und nach ihr wird dein Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Schick sie weg. Und lass sie nicht rein. Ja. Jesus, du hast uns nicht so geschaffen, dass wir uns um uns selber drehen und dass wir gequält sind und Depressionen haben. Und oft ist das ja so, wenn wir dann wirklich, ab dem Moment, wo wir wirklich dir nachfolgen wollen, nervt der Teufel uns besonders und wir sind manchmal noch unglücklicher als vorher, obwohl wir eigentlich glücklicher sein sollten. Und du sagst, dass du uns alle Dinge zum Genuss gegeben hast. Du sagst, dass wir uns alle Zeit freuen sollen. Du sagst, dass wir alle Zeit dankbar sein sollen, dass wir alles ohne Murren tun sollen und ohne diese blöden Zweifel und Überlegungen, Jesus. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Ich habe mit den Dingen zu kämpfen. Und die haben es immer noch nicht aufgegeben bei mir, diese Zweifel und Überlegungen. Das ist aber schon wesentlich weniger dank deiner Gnade, Jesus. Und ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass du eine Gemeinde hast in Deutschland, wo diese Krankheit komplett verschwunden ist. Es sieht ja so aus, als ob wir als Volk der Dichter und Denker besonders anfällig dafür sind. Und dass es viele in unserem Volk gibt, die nur im Verstand leben und nicht normal sind in diesem Sinne, dass sie kein Gefühlsleben haben oder eine unnatürliche Härte haben. Jesus, ich bitte dich, dass du das aufbrichst. Und ich bitte dich, dass du jedem, der sich auf diesen alltäglichen Kampf einlassen möchte, dass du ihm mit deiner Gnade beistehst. Und dass du ihm Kraft gibst, all die Anklagen oder all das Versagen zu ertragen, das in diesem Kampf passieren wird. Aber letzten Endes werden wir gewinnen, wenn wir aushalten. Und du hast uns die Vollmacht gegeben über jeden Gedanken. Wir sind der Herr von unserem Haus, von unserem Gehirn, von unserem Verstand. Das ist unser Verstand, Jesus. Wir nehmen in Jesu Namen, wir nehmen unseren Verstand für uns zurück. Wir fordern unseren Verstand für uns zurück. Und all die Geister, die da rumgegeistert sind und all die Gedanken, die da herumgegeistert sind, die dürfen da nicht mehr herumgeistern. Wir fordern das Blut Jesu für unseren Verstand und wir weihen dir unseren Verstand. Es ist unser Verstand, den du uns gegeben hast. Du hast uns wunderbar geschaffen und wir weihen ihn dir, Jesus. Unser Verstand soll für deine Zwecke dienen und deine Zwecke benutzt werden. Und wir wollen deine Gedanken denken. Und in Jesaja 11, Vers 2, da sagst du, dass du ein Geist des Verstandes bist. Du bist ein Geist, der unserem Verstand hilft und der für unseren Verstand ist. Wir weihen uns diesen Verstand. Wir weihen unser Gehirn dir. Und wir bitten dich, dass du darauf aufpasst, dass du an der Tür stehst. Heiliger Geist, dass du uns warnst, wenn da ein Gedanke kommt, der gar nicht von uns ist. Dass du uns sofort warnst und sagst, von wem der kommt. Und wir werden ihn rausschmeißen. Wir wollen nicht schwanger werden. Und bei all den Gedanken, mit denen wir schwanger geworden sind, hilf uns, sie abzutreiben. Hilf uns, die rauszukriegen. Jesus, vergib uns, dass wir bezüglich unseres unsichtbaren Menschen, unserer Gedanken so undiszipliniert gelebt haben und uns so haben gehen lassen. Vergib uns alles Tagträumen, alle Fantasien, alle Tagträumereien, all so ein Zeug. Vergib uns alle ständigen Zweifel und Selbstanalyse. Wir wollen so etwas nicht mehr machen. Wir wollen uns für dich entscheiden und für deinen Weg. Und wir danken dir für all die Freude und für all den Segen, der daraus entstehen wird, dass wir uns für diesen Weg entscheiden. Und hilf uns bitte jetzt, unsere 20, 30, 40, 50 Jahre falsche Gewohnheit möglichst schnell loszuwerden, Jesus. Und hilf uns, in diesem Kampf auszuharren. Amen. Amen.